Weißt du, wenn wir normalerweise auf die Geschichte der Menschheit blicken, dann haben wir da fast immer diese eine ganz bestimmte Erwartungshaltung im Kopf. Wir stellen uns da so eine Art, ja, so eine strahlende, goldene Rolltreppe vor, die einfach stetig nach oben fährt.
Ja, eine unaufhaltsame Entwicklung quasi.
Genau. Wir erfinden das Rad, dann zähmen wir das Feuer, wir fliegen zum Mond, wir bauen das Internet. Es ist halt diese scheinbar endlose, total logische Abfolge von Triumphen. Und bei jedem Schritt werden wir klüger, mächtiger und irgendwie großartiger.
Das ist auch eine extrem tröstliche Illusion, muss man sagen. Wir sehen uns halt einfach unglaublich gern als diese unaufhaltsamen Sieger der Evolution, die alles um sich herum nach ihren eigenen Wünschen formen können.
Absolut. Aber stell dir vor, jemand drückt bei dieser Rolltreppe plötzlich, also so aus dem Nichts, den Nothalt und stellt den verdammten Schalter auf Rückwärtsgang.
Das wäre ein ziemlicher Schock.
Ein riesiger Schock. Und genau das machen wir heute auf unserer gedanklichen Entdeckungsreise. Wir knöpfen uns heute einen echt faszinierenden Stapel an Quellen vor. Also Artikel, Notizen und vor allem eine super tiefgreifende Analyse von Kurt Overl. Die wurde so zwischen August 2025 und Mai 2026 veröffentlicht. Und der Titel allein ist schon krass. Die Kränkungen der Menschheit, Selbstentzauberung als Leitmotiv der Menschheitsgeschichte.
Ein wirklich starker Text. Der wirft unsere ganze triumphale Heldengeschichte nämlich komplett über den Haufen.
Komplett. Er liest die Menschheitsgeschichte eben nicht als diesen strahlenden Siegeszug, sondern eher als so eine, ja, eine endlose Serie von echt brutalen Realitätsabgleichen. Es ist die Geschichte davon, wie unser kollektives Ego immer und immer wieder so richtig schmerzhaft auf den Boden der Tatsachen schmettert wird.
Richtig. Und die große Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, warum solltest du, der uns gerade zuhört, dir das überhaupt antun? Also warum sollten wir uns freiwillig mit unseren eigenen historischen Demütigungen beschäftigen?
Ja, warum eigentlich? Das klingt ja erstmal total deprimierend.
Tut es, aber es ist der einzige Weg, um in der Gegenwart nicht völlig den Verstand zu verlieren. Wir leben heute in einer Phase absoluter technologischer und ökologischer Überforderung. Alles dreht sich rasend schnell.
Oh ja, das spürt man ja jeden Tag.
Genau. Und wenn wir diese systematischen Demütigungen unserer Selbstüberschätzung, der Text nennt sie ja wirklich sehr treffend Kränkungen, wenn wir die nicht als ein Muster begreifen, dann fühlen wir uns am Ende nur noch als wehrlose Opfer der Moderne.
Das heißt, es geht hier also nicht um irgendwie intellektuellen Masochismus oder so?
Nein, absolut nicht. Es geht im Kern um die Frage, wie wir als Spezies eigentlich endlich erwachsen werden.
Weißt du, ich stelle mir das immer wie diesen einen absolut unvermeidlichen Moment in der Pubertät vor. Du bist ein Teenager und felsenfest davon überzeugt, dass du das absolute, unangefochtene Zentrum des Universums bist.
Der klassische, egozentrische Teenager, ja.
Genau der. Deine Gefühle sind die allerwichtigsten, deine Probleme sind die größten auf der Welt. Und dann kommt das echte Leben, klopft an die Tür und zeigt dir ziemlich schonungslos so, nein, bist du nicht. Du bist nur einer von 8 Milliarden.
Und das tut weh.
Das tut furchtbar weh, das kratzt enorm am Ego in dem Moment. Aber es ist zwingend notwendig für die Persönlichkeitsentwicklung, oder? Ohne diesen Schmerz würdest du für immer so ein egozentrisches, unerträgliches Kind bleiben. Lass uns da doch mal direkt reinspringen. Wo hat denn dieses schmerzhafte Erwachen aus unserer kollektiven Pubertät eigentlich genau angefangen?
Um unsere heutige Verunsicherung wirklich zu durchdringen, müssen wir da echt ans historische Fundament ran. Sigmund Freud hat das einmal sehr präzise zusammengefasst. Die erste gigantische Abrissbirne für unser kosmisches Ego, die schwang im 16. Jahrhundert.
Okay, was war da los?
Naja, bis dahin hatten wir es uns in einer sehr, sehr bequemen Vorstellung gemütlich gemacht. Die Erde steht still und völlig unbeweglich in der Mitte und die gesamte Schöpfung, also die Sterne, die Sonne, die Planeten, das dreht sich buchstäblich alles nur um uns.
Wir saßen also quasi in der VIP-Lounge des Universums, direkt von Gott persönlich dort platziert.
Ganz genau. Und dann kommt Nikolaus Kopernikus und reißt uns dieses VIP-Ticket einfach aus der Hand. Er beweist, dass die Sonne im Zentrum sitzt und wir rasen nur auf einem von vielen Gesteinsbrocken durchs All.
Wahnsinn. Kopernikus wird ja in unseren Unterlagen auch passend zitiert. Da steht: Die Sonne sitzt, wenn auch nicht in der Mitte des Weltalls, so doch im Mittelpunkt des Sonnensystems. Ich meine, das klingt für uns heute nach absolutem Basisschulwissen, aber damals muss das doch eine komplette existenzielle Krise ausgelöst haben, oder?
Eine nie dagewesene Erschütterung, ja. Weil, wenn du nicht mehr im physischen Zentrum stehst, dann wackelt plötzlich auch dein ganzer philosophischer und religiöser Standpunkt.
Ja klar, warum sollte Gott uns irgendwo an den Rand setzen?
Richtig. Warum sollte ein Schöpfer sein absolutes Meisterwerk auf einem unbedeutenden, kreisenden Staubkorn am Rande platzieren? Dieser Verlust der kosmischen Mitte hat zwar den Startschuss für die Aufklärung gegeben, also wir begannen die Welt mit Vernunft statt mit Mythen zu erklären.
Was ja was Gutes ist.
Natürlich, aber er hat uns gleichzeitig unsere absolut sichere, metaphysisch legitimierte Stellung geraubt. Wir waren plötzlich, kosmisch gesehen, ziemlich unbedeutend.
Okay, krass. Wir waren also nicht mehr der Mittelpunkt des Kosmos. Aber wir konnten uns ja dann immer noch einreden, dass wir zumindest auf unserem eigenen kleinen Planeten hier was ganz Besonderes sind. Also die unangefochtene Krone der Schöpfung. Abgehoben von den Tieren und den Pflanzen. Und dann kommt das 19. Jahrhundert.
Ja, und Charles Darwin zieht uns auch noch diesen allerletzten Strohhalm weg.
Oh Mann.
Die Evolutionstheorie zwingt uns wirklich zu der Erkenntnis, dass es keine biologische Sonderanfertigung namens Mensch gibt. Darwin formuliert das in seinen Schriften sehr faszinierend. Er schreibt: Es liegt Erhabenheit in dieser Auffassung vom Leben. Aus einem so einfachen Anfang haben sich unzählige, die schönsten und wunderbarsten Formen entwickelt.
Das klingt an sich ja noch total poetisch, aber die Implikation dahinter war doch brutal.
Absolut brutal.
Weil es nämlich bedeutet, dass wir über 90% unserer Gene einfach mal mit Affen teilen. Wir haben uns nicht aus einer göttlichen Idee erhoben. Wir sind einfach nur eine zufällige Variation in diesem endlosen Stammbaum des Lebens. Wir stehen nicht über der Natur, wir stecken mittendrin.
Und genau das erklärt auch, warum sich selbst heute noch so unglaublich viele Menschen so vehement gegen diese biologische Einordnung wehren. Es tut einfach wahnsinnig weh, dieses besondere Privileg aufzugeben.
Ja, total verständlich. Aber die Demontage geht ja noch weiter, wenn ich mir unsere Quellen anschaue. Wenn wir schon nicht das Zentrum des Alls und nicht die Herrscher der Natur sind, dann dachten wir doch zumindest, wir wären die Herrscher über uns selbst. Also die Aufklärung hatte uns doch beigebracht, wir seien rein rationale Wesen, oder?
Das war die Hoffnung, ja. Dass wir dann im frühen 20. Jahrhundert quasi in unser eigenes Gehirn schauen und Sigmund Freud uns auch noch die nächste Illusion nimmt.
Die Entdeckung des Unbewussten.
Genau. Freuds berühmtester Satz taucht hier in unseren Quellen ganz prominent auf: Das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus.
Und an der Stelle muss ich dich, also dich, der uns gerade zuhört, mal ganz direkt fragen: Ist dir das nicht auch schon mal passiert? Du triffst eine vermeintlich total rationale Lebensentscheidung. Vielleicht bei der Partnerwahl oder wenn du einen super sicheren Job hinschmeißt.
Oh ja, das kennen wir alle.
Du hast wochenlang Pro- und Kontralisten geschrieben, Tabellen angelegt und bist felsenfest davon überzeugt, dass dein kühler Verstand da das Steuer in der Hand hat. Aber wenn du dann Jahre später mal wirklich ehrlich zurückblickst, dann merkst du, dass in Wirklichkeit alte Ängste, tief verwurzelte Instinkte oder einfach reine Bequemlichkeit die Entscheidung für dich getroffen haben.
Das ist eine sehr unbequeme Wahrheit.
Ich finde persönlich, das ist die allerschmerzhafteste dieser historischen Kränkungen. Mir meine innere Autonomie abzusprechen, das greift doch mein allertiefstes Selbstverständnis an.
Weil es genau unsere intimste Überzeugung angreift. Unser Denken und Handeln ist einfach ein völlig unentwirrbares Geflecht aus archaischen Trieben, Emotionen und unserer kulturellen Prägung.
Und die Ratio?
Die Rationalität, auf die wir so enorm stolz sind, die macht oft wirklich nur einen winzigen, rechtfertigenden Bruchteil aus. Wir sind im Grunde Passagiere in unserem eigenen Geist, die halt ständig so tun, als würden sie das Lenkrad ganz fest in der Hand halten.
Wahnsinn. Wenn wir uns die Geschichte mal so im Ganzen anschauen, sehen wir ja, dass die Menschheit für all das, also Kopernikus, Darwin, Freud, buchstäblich Jahrhunderte brauchte, um diese Schocks auch nur ansatzweise kulturell zu verdauen. Aber wenn ich mir jetzt die heutigen Entwicklungen in unseren Quellen ansehe, dann ändert sich dieses Tempo dramatisch.
Es beschleunigt sich extrem.
Diese modernen Kränkungen, die prasseln doch jetzt im Minutentakt auf uns ein. Und der Fokus verschiebt sich spürbar, oder? Es geht irgendwie nicht mehr so sehr um unsere Herkunft, sondern um unsere völlige Bedeutungslosigkeit im Hier und Jetzt.
Richtig. Wir betreten damit die moderne, extrem beschleunigte Phase dieser Selbstentzauberung.
Nehmen wir dann nun mal die Geologie.
Okay.
Die geologische Zeitrechnung ist eine absolute Zumutung für unseren menschlichen Geltungsdrang. Die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Wenn man die gesamte Existenz unserer Zivilisation, also von den alten Ägyptern bis zum heutigen Tag, mal auf diese Zeitspanne umrechnet, dann ist das weniger als ein Wimpernschlag.
Weniger als ein Wimpernschlag, das ist echt deprimierend.
Kontinente verschieben sich, Ozeane verdampfen, Gebirge wachsen und zerfallen wieder. Die nackte, harte Wahrheit ist einfach, dieser Planet braucht uns nicht im Geringsten.
Und parallel dazu schlägt uns die Ökologie ja gerade voll ins Gesicht. Wir dachten doch, durch die Industrialisierung, wir hätten die Natur endgültig besiegt und unterworfen. Aber Phänomene wie der rasante Klimawandel und dieses dramatische Artensterben, die zeigen uns ja was völlig anderes.
Sie zeigen uns unsere Grenzen.
Ja, wir sind keine souveränen Herrscher. Wir sind extrem verletzliche, abhängige Organismen, die ironischerweise gerade dabei sind, aus purer Ignoranz das Astwerk abzusägen, auf dem sie selbst sitzen. Wir merken jetzt, dass wir die Natur nicht kontrollieren, sondern dass sie uns jederzeit auslöschen könnte.
Und diese Verunsicherung reicht von der Makroebene der Planeten bis tief hinein in die Mikroebene unseres eigenen Bewusstseins. Die moderne Neurobiologie fügt dem Ganzen nämlich noch eine weitere Ebene der Entzauberung hinzu.
Was genau meinst du da?
Naja, lange Zeit baute unsere Wissenschaft auf der unerschütterlichen Idee der objektiven Erkenntnis auf. Wir dachten wirklich, unsere Augen und unser Verstand zeigen uns die Welt exakt so, wie sie in der Realität ist.
Oh, und hier habe ich beim Lesen der Quellen wirklich kurz innehalten müssen. Da wird ja detailliert beschrieben, dass unser Gehirn uns überhaupt nicht die objektive Wahrheit liefert, sondern es konstruiert uns vielmehr eine extrem gefilterte, völlig zurechtgebogene Wirklichkeit zusammen. Und der einzige Zweck dieser Konstruktion ist es wohl, unser Überleben zu sichern. Das bedeutet doch, dass das, was wir als unumstößliche Realität empfinden, eigentlich nur so eine, ja, zweckmäßige Fiktion ist?
Genau. Eine hochgradig effiziente Fiktion. Unser Ich ist eine extrem komplexe neuronale Maschine, die unablässig Informationslücken schließt, die Muster in völliges Chaos hineindeutet und einfach Zusammenhänge erfindet.
Aber warum?
Evolutionär gewachsene kognitive Verzerrungen sorgen halt dafür, dass wir Gefahren meiden und uns fortpflanzen. Ob unsere Wahrnehmung dabei die objektive physikalische Wahrheit abbildet, das ist der Evolution völlig egal.
Das juckt die gar nicht.
Überhaupt nicht. Objektivität in Reinform ist für das menschliche Gehirn gar nicht vorgesehen.
Okay, mein Gehirn bastelt sich also seine eigene Überlebensrealität zusammen. Das kann ich noch irgendwie zähneknirschend akzeptieren. Aber dann kommt die Soziobiologie um die Ecke in diesem Text und bringt den sogenannten Genegoismus ins Spiel. Und hier, ganz ehrlich, hier muss ich mich wirklich wehren.
Da bist du nicht der Einzige.
Der Text argumentiert da ernsthaft, dass selbst unsere edelsten, allerbesten moralischen Taten, also unser selbstloser Altruismus, am Ende oft nur dem kalten Erhalt der eigenen Genetik dienen. Heißt das im Klartext, wenn jemand an einem eiskalten Wintertag in einen reißenden Fluss springt, um ein wildfremdes Kind vor dem Ertrinken zu retten, dann ist das gar kein heldenhafter Akt der Nächstenliebe?
Aus dieser Perspektive heraus nein.
Sondern tief in uns drin rechnet nur eine eiskalte biologische Gleichung aus, dass das Überleben der Spezies den eigenen Risikoeinsatz rechtfertigt. Also das finde ich unglaublich zynisch und total düster.
Ich kann absolut nachvollziehen, dass sich diese Erklärung zynisch und extrem entwertend anfühlt. Das geht vielen so. Aber wenn wir uns auf die rein naturalistische Perspektive der Quellen einlassen, dann zwingt uns das lediglich dazu, unsere Definition von Moral neu zu bewerten.
Wie meinst du das?
Die Biologie fällt ja kein moralisches Urteil. Sie sagt uns nur, moralische Gefühle und Altruismus sind uns eben nicht von einer höheren Macht oder Gott eingehaucht worden. Sie sind ein extrem cleveres Werkzeug der Natur selbst, um das Überleben von Gruppen und ganzen Populationen zu sichern.
Okay, verstehe.
Dass wir Mitgefühl empfinden, ist ein purer evolutionärer Überlebensvorteil. Das entwertet die gute Tat an sich ja nicht im Geringsten. Es erklärt halt nur ihren wahren Ursprung.
Okay, das ist ein starker Gedanke. Wir verabschieden uns also von der romantischen Idee der himmlischen Moral und akzeptieren uns als hochkomplexe biologische Überlebensmaschinen,
Aber was passiert denn dann mit unserem Ego, wenn wir plötzlich anfangen, künstliche Maschinen zu bauen, die genau das, worauf wir immer am stolzesten waren, besser können als wir selbst?
Da sind wir bei der nächsten massiven Kränkung, dem Verlust unserer intellektuellen Monopolstellung.
Damit sind wir ja voll in der Gegenwart angekommen, oder?
Exakt. Das ist der Punkt, an dem uns die Entwicklung im Hier und Jetzt erwischt. Künstliche Intelligenz ist ja nicht mehr nur ein einfaches Werkzeug. Sie ist zum direkten Rivalen um die intellektuelle Vorherrschaft geworden. Wenn wir uns die Daten aus dem Jahr 2025 in unseren Unterlagen mal ansehen, dann wird das Ausmaß erst richtig deutlich.
Oh ja. Die KI rechnet ja nicht mehr nur schneller. Sie dichtet, sie komponiert komplexe Symphonien, sie erstellt unheimlich präzise wirtschaftliche und wissenschaftliche Prognosen, sie schlägt uns nicht nur in strategischen Spielen wie Schach oder Go, sie dominiert mittlerweile bei hochkomplexen medizinischen Diagnosen, wo menschliche Experten einfach gar nicht mehr mithalten können.
Die amerikanische Soziologin Sherry Turkle taucht hier in den Quellen als sehr zentrale Figur auf. Sie hat in ihrem Werk The Second Self schon sehr früh vorhergesehen, dass der Computer vom bloßen Rechner zum emotionalen Partner aufsteigen wird.
Ah, The Second Self, ja.
Sie prägte 2011 den erschütternden Satz: Vernetzt sind wir zusammen, aber so gering sind unsere Erwartungen aneinander geworden, dass wir uns völlig allein fühlen können.
Wow. Wir lagern also nicht nur Rechenleistung aus, wir lagern unser emotionales Leben aus. Das trifft den Nagel echt auf den Kopf. Wir haben doch immer versucht, krampfhaft so einen Schutzwall um das zu ziehen, was wir als, naja, rein menschlich betrachten.
Genau, die letzte Bastion.
Wir haben uns eingeredet, na gut, die Maschine mag vielleicht 1 Million Mal schneller rechnen können. Aber wir haben die Empathie. Wir haben das tiefere Verständnis. Wir erschaffen Kunst. Aber diese Bastionen, die fallen doch gerade eine nach der anderen. Die KI simuliert empathische Gespräche mittlerweile so überzeugend, dass Menschen sich bei Chatbots ausweinen und echten Trost finden. Sie generiert Gemälde, die Menschen zu Tränen rühren.
Es ist eine komplette Vereinnahmung unserer emotionalen Domäne.
Stell dir das mal vor, du warst dein ganzes Leben lang immer der absolut klügste Mensch im Raum. Du definierst dich und deinen ganzen Wert komplett über deinen brillanten, scharfen Verstand. Und dann baust du dir selbst einen Taschenrechner, der dir nicht nur mathematisch meilenweit überlegen ist, sondern der am späten Nachmittag auch noch viel tiefgründigere, emotionalere Liebesbriefe an deinen Partner verfasst, als du es jemals hinbekommen würdest. Da bricht doch dein komplettes Weltbild in sich zusammen.
Das ist ein fantastisches Bild. Und das wirklich Furchteinflößende an dieser speziellen Kränkung ist, wie sie stattfindet. Wie wir vorhin besprochen haben, hatten wir bei Kopernikus oder Darwin ja noch Zeit. Wir konnten diese philosophischen Einschläge über Generationen hinweg irgendwie kulturell diskutieren und verarbeiten.
Und bei der KI?
Die künstliche Intelligenz überrollt uns ohne jede kulturelle Verzögerungszeit. Und das Schlimmste daran, sie ist eine Blackbox. Selbst die Chefentwickler der allergrößten Tech-Konzerne verstehen bei diesen massiven neuronalen Netzen nicht mehr im Detail, über welche Milliarden von Verknüpfungen die KI eigentlich zu ihren Ergebnissen kommt.
Das heißt, die wissen das selber nicht mehr.
Nein, die Maschine entscheidet und wir stehen daneben und verstehen den Denkprozess nicht mehr.
Okay, wir lagern also unseren Verstand an etwas aus, das wir selbst nicht mal mehr begreifen. Aber es kommt laut Text ja noch dicker. Wenn wir unseren Geist schon an Maschinen abtreten, was finden wir dann eigentlich, wenn wir tief in unsere eigene Physis schauen? Wir erkennen durch die Genetik, dass auch wir selbst im Grunde nur so ein programmierbarer Code sind, oder?
Spätestens seit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms im Jahr 2003 ist das eine absolute biologische Gewissheit. Anlagen für Intelligenz, für charakterliche Neigungen und auch für unzählige Krankheiten sind zu einem signifikanten Teil einfach in unserer DNA vorgegeben.
Das ist natürlich ein herber Schlag für all jene egalitären politischen Ideale, die so gerne davon ausgehen, dass jeder Mensch als völlig unbeschriebenes, frei formbares Blatt geboren wird.
Absolut. Und mit modernen Werkzeugen wie der sogenannten CRISPR-Cas-Genschere wird uns dann noch schmerzhaft vor Augen geführt, dass unsere biologische Basis editiert, umgeschrieben und manipuliert werden kann, fast wie ein simples Softwareprogramm.
Die Quellen bringen hier auch einen faszinierenden Unterschied zwischen den Lernmodellen auf den Punkt, den ich super spannend fand. Wir Menschen, wir rühmen uns doch immer dafür, wie wir lernen. Also über Symbole, über Sprache und Kultur. Wir geben unser Wissen von Generation zu Generation weiter, wir reflektieren über die Vergangenheit und wir planen die Zukunft. Das fühlt sich ja sehr erhaben an.
Im krassen Gegensatz dazu steht eben, wie genetische Algorithmen, KI-Systeme oder auch die Evolution selbst lernen. Da gibt es keine bewusste Reflexion. Es gibt nur unendliche Zyklen von Versuch und Irrtum.
Trial and Error im ganz großen Stil.
Genau. Und vor allem das massenhafte Sterben von fehlerhaften Varianten. Ein System generiert Millionen von Lösungsansätzen. Und nur die paar, die rein zufällig funktionieren, die überleben dann. Der Rest wird gnadenlos gelöscht. Der Tod oder das Scheitern von Varianten ist hier das effizienteste Lernprinzip überhaupt.
Das ist so eine kalte Logik.
Ja, und dass blinde Systeme ohne jedes Bewusstsein nur durch diesen gnadenlosen Ausleseprozess Probleme lösen können, die uns Menschen intellektuell völlig überfordern, das relativiert unseren Stolz auf unsere Vernunft massiv.
Da stellt sich mir jetzt die Frage, wie reagieren wir nun als Menschheit auf all das? Also auf dieses ständige Zurechtstutzen unseres Egos. Laut unseren Unterlagen reagieren wir eben meistens nicht mit demütiger Einsicht, sondern mit einer massiven Flucht nach vorn, mit einer grenzenlosen Selbstüberschätzung, einer unfassbaren Hybris.
Das ist der klassische Abwehrmechanismus. Wenn das menschliche Ego derart unter Beschuss gerät, bauen wir extrem aggressive Strategien auf. Wir weigern uns schlichtweg, unsere Begrenztheit zu akzeptieren.
Und hier bringen die Quellen eine hochaktuelle Entwicklung rein, die wir kurz ansprechen müssen. Aber ganz wichtig, wir müssen hier kurz eine absolute Klammer aufmachen. Wir werten das hier nicht, wir ergreifen absolut keine politische Partei, okay? Wir geben dem Zuhörer wirklich nur das Argument des Textes wieder.
Ganz wichtig, ja. Was sagt der Text?
Die Quellen ziehen hier eine politische und wirtschaftliche Entwicklung heran, um diese Allmachtsfantasien sehr konkret zu illustrieren. Dabei geht es um Tech-Milliardäre, die mit der metaphorischen Kettensäge jede Form von staatlicher Regulierung kappen wollen, um das öffentliche Gemeinwohl komplett dem ungebremsten technologischen Fortschritt unterzuordnen.
Ah, das Beispiel mit Elon Musk.
Exakt. Der Text nennt hier explizit Elon Musk und seinen exklusiven Zugang zu Regierungsdaten unter der Trump-Administration über das Department of Government Efficiency, kurz DOGE. Und wie gesagt, absolut neutral betrachtet, das Argument der Quellen ist dabei völlig eindeutig. Diese massiven Bestrebungen, sich durch gigantischen Reichtum, politische Macht und radikale transhumanistische Ideen von jeglichen natürlichen oder gesellschaftlichen Grenzen zu befreien, das ist im Kern nichts anderes als der verzweifelte Versuch, diese unaufhaltsamen Kränkungen abzuwehren.
Der Transhumanismus ist hier wirklich das perfekte Stichwort. Es ist die Bewegung, die den Menschen durch Gehirn-Computerschnittstellen, genetisches Upgrading oder technologische Implantate endgültig von seiner biologischen Fehlerhaftigkeit befreien will.
Ein krasses Konzept.
Es ist die reine Hybris. Die Illusion, wir könnten jede erlittene Demütigung und jede natürliche Grenze durch absolute Selbstoptimierung einfach auslöschen und uns selbst quasi zu Göttern machen.
Aber da muss ich dir echt eine Frage stellen, die sich mir da sofort aufdringt. Wenn wir wirklich versuchen, uns selbst durch irgendwelche digitalen Uploads unseres Bewusstseins oder durch Genmanipulation zu optimieren, geben wir damit nicht am Ende endgültig zu, dass wir exakt das sind, wogegen wir uns die ganze Zeit wehren? Nämlich nur formbare, austauschbare Maschinencode. Das ist doch das ultimative Eigentor für das Ego, oder?
Absolut. Das ist die große Ironie, die Wörl in seiner Analyse herausarbeitet. Der krampfhafte Versuch der absoluten Befreiung führt unweigerlich in die absolute Abhängigkeit von eben jenen künstlichen Systemen, die wir erschaffen haben.
Weil wir uns selbst wie ein Stück Software behandeln.
Richtig. Wer sich selbst als fehlerhafte Software begreift, die man mit dem nächsten Update patchen muss, der hat die romantische Vorstellung einer autonomen, vom Kosmos losgelösten Seele bereits komplett aufgegeben. Die Flucht vor der Kränkung bestätigt sie nur umso mehr.
Wenn also all diese technologischen Fluchtversuche und Allmachtsfantasien unweigerlich in so einer Sackgasse aus Abhängigkeit enden, wie kommen wir dann aus dieser endlosen Spirale jemals wieder heraus? Wie verhindern wir, dass diese ständige Demontage unseres Selbstbildes uns in einen tiefen, dunklen Nihilismus stürzt? Gibt's da Hoffnung?
Ja, hier öffnet sich tatsächlich ein ungemein hoffnungsvoller Ausweg in den Texten. Die Lösung liegt in einem neuen, radikalen Humanismus durch Selbstbegrenzung.
Selbstbegrenzung.
Es geht um Naturalismus. Wir müssen einfach aufhören, gegen unsere Einbettung in die Natur anzukämpfen und sie stattdessen ehrlichen Herzens anerkennen. Es gibt da dieses wunderbare Goethe-Zitat in den Texten: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Wir sollen diese Kränkungen also nicht mehr als Niederlagen werten, die wir technologisch besiegen müssen, sondern als Einladungen zum Reifen.
Weißt du, wenn du dir das mal ganz in Ruhe auf der Zunge zergehen lässt, also auch du, der uns gerade zuhört, das nimmt doch eigentlich einen unfassbar riesigen Druck von deinen Schultern, oder? Du musst überhaupt nicht die fehlerfreie, alles überstrahlende Krone der Schöpfung sein.
Nein, musst du nicht.
Du musst nicht über der Natur stehen und die absolute Kontrolle über das Universum, den Planeten und dein eigenes Gehirn haben. Du bist ein kleines Rädchen in einem gigantischen, unbegreiflichen Getriebe. Und weißt du was? Das ist völlig in Ordnung so. Es befreit uns doch förmlich dazu, einfach Verantwortung für unseren kleinen Teil der Welt zu übernehmen, anstatt immer nur herrschen zu wollen.
Das hast du sehr schön gesagt. Die Quellen schlussfolgern auch, dass wir unseren krampfhaften Stolz, also dieses egozentrische Pochen auf unsere Besonderheit, durch etwas viel Nachhaltigeres ersetzen müssen. Und zwar durch echte Liebe und Sorge für diese Welt.
Das klingt nach einem guten Plan.
Für unsere komplexen Ökosysteme, für die Tiere, für unsere Mitmenschen. Nur wer seine eigene Begrenztheit und radikale Verletzlichkeit voll und ganz akzeptiert, der kann auch echte, tiefe Solidarität mit allem anderen Leben entwickeln.
Lass uns all diese faszinierenden Erkenntnisse nochmal kurz zusammenziehen. Das war ja eine wilde, gedankliche Reise heute. Kopernikus hat uns klargemacht, wir sind nicht der Mittelpunkt des Kosmos. Darwin hat uns gezeigt, wir sind ein Teil des Tierreichs. Freud hat offengelegt, wir lenken unser eigenes Bewusstsein nicht einmal wirklich selbst.
Und es ging immer weiter.
Genau. Die Geologie führt uns vor Augen, unsere gesamte Existenz ist nur ein flüchtiger Winkanschlag. Die KI beweist uns gerade in diesem Moment, dass Maschinen unseren brillanten Geist problemlos imitieren und übertreffen können. Und die Genetik lehrte uns, dass auch wir nur umprogrammierbare biologischer Code sind. Unser kollektives Ego liegt echt in Trümmern. Aber genau diese schonungslose Demontage ist offenbar der einzige Weg, um zu verstehen, was es wirklich heißt, Mensch zu sein.
Es gibt ganz am Ende dieser Texte einen Epilog, der einen Gedanken des antiken Philosophen Marc Aurel aufgreift. Und das fasst diese gereifte Haltung wirklich perfekt zusammen.
Was hat er geschrieben?
Der Mensch wird niemals das unangefochtene, unsterbliche Zentrum von irgendetwas sein. Aber er kann sich entscheiden, ein Lichtträger zu sein. Ein Wesen, das sich seiner Verantwortung bewusst ist. Marc Aurel schrieb einst, bedenke stets, du bist ein Teil der Welt als Ganze und du wirst in Kürze wieder in das Ganze aufgenommen werden.
Ein unglaublich ruhiges und auch irgendwie erdiges Bild zum Abschluss. Wir sind ein Teil des Ganzen und das reicht vollkommen aus. Aber eine Sache, die lässt mich bei all diesen Gedanken jetzt einfach nicht mehr los. Was denn, wenn unsere gesamte intellektuelle Evolution bisher eigentlich nur daraus bestand, immer neue, schmerzhafte Realitätsabgleiche und Kränkungen zu verdauen und irgendwie daran zu wachsen? Was ist dann wohl die nächste große Kränkung, die uns in vielleicht 100 Jahren bevorsteht und von der wir heute noch absolut keine Ahnung haben?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ist es die unumstößliche, endgültige Entdeckung von außerirdischem Leben, das uns intellektuell um Millionen Jahre voraus ist? Oder vielleicht der harte physikalische Beweis, dass unser gesamtes, scheinbar so reales Universum in Wahrheit nur eine gigantische Simulation auf dem Server einer höherdimensionalen Zivilisation ist? Wären das dann die finalen Schläge, die unser Ego endgültig ausradieren? Oder wäre das einfach nur der allerletzte Schritt jenes Teenagers auf seinem langen, schmerzhaften Weg zum endgültigen Erwachsenwerden? Denk mal darüber nach. Bis zum nächsten Mal auf unserer Entdeckungsreise.